Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich freue mich, dass ich heute euch das Wort austeilen darf. Und wir sind im Moment in einer Reihe, da geht es um Ostern. Und ich möchte starten mit einer Geschichte, mit einer Begebenheit, die die meisten von uns sicherlich kennen werden. Entweder aus der Geschichte oder auch als Film, der Untergang der Titanic. Die Titanic war ein Luxusdampfer und wurde gebaut 1900, ich weiß gar nicht, wann sie genau gebaut wurde, aber 1912 war die erste Fahrt, die erste große Fahrt von Großbritannien nach USA, die Jungfernfahrt. Das war ein Luxusdampfer. Wir hatten Leute, die haben die Luxuskabinen gemietet und wir haben solche, ihr kennt das, die Holzklasse war auch dabei und die Leute waren voller Spannung. Sie wollten auf große Fahrt gehen und dieses Schiff hatte ein, ja, etwas, was mitkam, was immer wieder mit auch in der Werbung dann war. Es ist das sicherste Schiff, was es zu dieser Zeit gab, obwohl die Route nicht ungefährlich war. Sie ging an Eisbergen vorbei, sind die Leute mit diesem Gedanken auf dieses Schiff und haben gefeiert und es sich gut gehen lassen. Uns kann nichts passieren. Das ist der sicherste Ort. Und dann passierte es doch. Dieses Schiff kollidierte mit einem Eisberg, etwas, was keiner erwartet hatte. Die Seite wurde aufgerissen. Und das Schiff fing an, unterzugehen. Und die Menschen waren ganz unterschiedlich. Die Rettungsboote, von denen es noch nicht mal genug für alle gab, wurden klargemacht. Und die, die die Möglichkeit hatten und schnell entschlossen waren, sind in die Boote rein und haben die Rettung ergriffen, weil sie spürten, hier ist Not. Und dann gab es welche, die haben sich das erst mal eine Weile angeguckt, die konnten gar nicht realisieren, ist hier wirklich eine Not da? Und dann gab es eine dritte Gruppe und die fand ich erstaunlich. Eine dritte Gruppe, die so verinnerlicht hat, uns kann hier nichts passieren. Das sieht nur so aus, als wäre da eine Not. Das ist der sicherste Ort. Und sie haben sich bis zum Schluss geweigert, ins Rettungsboot einzusteigen, weil sie keine Rettung für nötig gehalten haben. Wisst ihr, was passierte? Sie sind am Ende mit diesem Schiff untergegangen. Ihre Entscheidung war eine Entscheidung über Leben und Tod. Und es gibt einige Parallelen zu unserem heutigen Thema. Wir sind in einer vorösterlichen Reihe, die heißt, was sagt denn eigentlich Gott dazu? Und mein Thema heute ist, Jesus ist unser Retter und Herr. Und diese Predigt habe ich so aufgebaut, dass ich 6 Fragen stelle und ich lasse das Wort Gottes in großen Zügen antworten. Und unter den Bibelversen seht ihr immer die Zusammenfassung der Antwort. Also wer will, kann das auch gerade fotografieren. Meine erste Frage, wer ist dieser Retter Jesus? Und was tut er für uns? Und so lesen wir im Neuen Testament gleich am Anfang in Matthäus 1, 21. Und sie, und hier war Maria gemeint, wird einen Sohn gebären. Und dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Himmel selber hat den Namen ausgesucht. Jesus sollte er heißen. Und Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung. Und das war sein Name, aber auch gleichzeitig Bestimmung und Auftrag. Und genau das war es, wofür Jesus gekommen ist. Im Kern war das seine Hauptaufgabe. Er ist gekommen, um uns Menschen zu retten, um uns zu erlösen und um uns zu befreien. Und so reicht er auch dir und mir heute Morgen die Hand. Und wir lesen in Lukas noch etwas weiter zu seiner Bestimmung. Und da heißt es in Lukas 19, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und so darfst du kommen mit deinem Päckchen zu ihm, mit deinen Nöten, mit deiner Krankheit. Du darfst kommen mit deiner Einsamkeit, vielleicht auch mit der Streitsituation in der Familie, das, was dich beschwert heute Morgen. Und so darfst du es bei ihm abgeben. Aber ihr Lieben, Jesus ist nicht nur gekommen für dieses Päckchen. Letztendlich sind es nicht Symptome des Bösen, sind es nicht eigentlich Früchte dessen, was im Kern dahinter steckt, wo Streit entstanden ist, was steckt dahinter? Und so will Jesus doch nicht nur dieses Päckchen nehmen, die Symptome des Bösen, sondern er ist gekommen, um an die Wurzel zu gehen, an den Ursprung des Bösen zu gehen. Was ist der Ursprung? Es geht ganz zurück an den Anfang dieser Erde. Es geht zurück zu Adam und Eva. Die Sünde kam in die Welt durch ihre Entscheidung. Sie haben sich entschieden, sie wollten das nicht mit Gott machen. Sie wollten nicht mit Gott leben. Sie wollten alleine bestimmen. Sie wollten es alleine machen. Und so haben sie gegen Gottes Leitung rebelliert. Und das war die eigentliche Sünde, dass sie Gott abgelehnt haben. Bis heute lehnen Menschen Gott ab. Bis heute wollen sie nicht mit ihm leben. Und das ist die Sünde. Und ihr Lieben, diese Sünde führt zu zwei Konsequenzen. Und ich mache es heute so ausführlich, weil ich nicht nur möchte, dass die es zum ersten Mal hören, verstehen, sondern ich möchte, dass wir das schon angenommen haben, verinnerlichen und es anderen erzählen können. Das ist das Evangelium. Diese Sünde brachte zwei Konsequenzen mit sich. Einmal ein sündhaftiges Verhalten kann sich nicht halten in der heiligen Atmosphäre, in der gerechten Umgebung Gottes. Sünde trennt uns von Gott. Wir fallen raus aus seinem Herrschaftsbereich durch die Sünde. Und in der Trennung von Gott, wenn das der Weg mit Gott ist und das der Weg ohne Gott, dann wird an dieser Stelle in der Gottferne alles entstehen, was das Gegenteil vom Reich Gottes ist. Wenn hier Licht ist, werden hier Früchte von Dunkelheit entstehen. Wenn bei Gott Frieden ist, dann werden in der Gottferne wird Streit und Krieg entstehen. Wenn dort Gerechtigkeit ist, wenn wir uns entfernen, dann werden die Früchte, die wir hervorbringen, Ungerechtigkeit sein. Und das erleben wir schmerzlich, oder? Erleben wir nicht den Krieg um uns herum? Erleben wir nicht, wie Menschen zerstritten sind, ganze Fäden in Familien geführt werden über Generationen hinweg? Und wir haben keine Wahl. Die Bibel sagt, es ist eine Sünde von Adam und Eva, hier sind wir, die in diese Welt hinein weitergetragen wurde, hineingeboren, eine von Sünde infizierte Welt und wir Menschen mit Sünde geboren, ob wir das wollen oder nicht. Trennung von Gott ist die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz, ein gerechter Gott muss strafen. Wo ungehorsam ist, braucht es eine Strafe. Ihr kennt es, auch wir, wenn unsere Kinder ungehorsam sind, hat es Konsequenzen. Und so sagt Gott, nicht nur die Trennung wirst du erleben, sondern die Strafe für euch wird der Tod sein. Nicht der irdische Tod, sondern ein ewiger Tod. Ein ewiges Getrenntsein von Gott. Ein ewiges Verlorensein. Und deswegen werdet ihr Rettung brauchen. Und ich frage euch, wie soll Rettung aussehen? Es war so Gottes Herzensanliegen, sagte er nicht, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Wir haben es von Rebekka gehört und ich will es euch jetzt zeigen, ganz bildlich. Vielleicht kommst du, vielleicht gehörst du zu dieser ersten Gruppe auf dem Schiff und du erkennst deine Situation, du erkennst deine Not und dir wird Rettung angeboten und du bist bereit, gar nicht lang zu fackeln. Aber das Erste, was du mitbringst, ist deine Krankheit, ist deine Not, ist das, was dich belastet und du sagst, Jesus, wenn ich es bei dir ablegen kann, wie schön, du nimmst es und du nimmst mir diese Last. Aber Rettung ist viel mehr, ihr Lieben. Lasst uns hier nicht stehen bleiben. Lasst uns das ergreifen. Wisst ihr, was am Kreuz passiert? Jesus ist am Kreuz gestorben und er sagt zu dir und mir, mein Blut ist genug, um all deine Ungerechtigkeit, diese bösen Früchte auf ihn zu nehmen. Gib mir doch all die bösen Früchte, all die Ungerechtigkeit in deinem Leben. Ich will sie für dich tragen am Kreuz. Ich nehme sie. Gib sie mir. Und wisst ihr, was passiert? In dem Moment, wenn ich sage, Herr, ich bin bereit umzukehren, ab heute will ich mit dir gehen, vergib mir das, ich gebe dir all das ab. Halleluja! Ihr Lieben, seht ihr, was passiert? Ich gebe ihm alles ab, ich bin reingewaschen durch das Blut, ich bin jetzt weiß geworden. Ja, dann kann mich ja gar nichts mehr trennen von Gott. Wenn Gott mich jetzt anschaut, sieht er nur noch Gerechtigkeit, er sieht Reinheit. Es gibt keinen Grund mehr für eine Trennung. Ich darf mich Gott nahen. Wow. Aber Jesus sagt, und das Zweite nehme ich auch noch auf mich. Was war deine Strafe? Der Tod. Durch den Tod Jesu am Kreuz hat er auch den Tod auf sich genommen. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben keine Verdammnis in Ewigkeit, sondern der Himmel, das ewige Leben, wird unser Teil. Das ist die Perspektive für Menschen, die dieses Rettungswerk annehmen. Die Trennung ist aufgehoben, Jesus ist die Brücke und wir haben eine Perspektive von ewigem Leben. Halleluja. Amen. Das ist das Evangelium. Ein Leben in Ewigkeit. Und dieser Weg zum Himmel, da gibt es nur einen einzigen, das ist Jesus Christus. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Amen. Und das ist die Rettung. Und ich will es belegen mit ein paar Bibelversen. Und da heißt es in Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wenn das nicht so wäre, wisst ihr, dann sagt die Bibel, was nämlich der Lohn der Sünde ist. Der Lohn der Sünde wäre nämlich der Tod gewesen, das, was ich eben schon gesagt habe. Aber die Gnadengabe war Jesus Christus selber. Er war die Gnadengabe, die die Brücke zum Herrn gebildet hat. Römer 6, 23, das ist das Evangelium. Jesus rettet uns aus der Verlorenheit, dem ewigen Tod und schenkt uns ewiges Leben. Und wisst ihr was? Dafür müsst ihr keine Leistung bringen. Es ist eine Gabe aus Gnade. Ihr müsst euch nicht erst zur Rettung hindienen. Ihr müsst nicht erst fromm leben, damit ihr würdig seid, an dieses Kreuz zu kommen. Egal wie du heute hier sitzt, egal was du mitbringst an Sünde, du darfst heute zu diesem Kreuz kommen und heute Errettung erfahren. Denn das Wort Gottes sagt in Epheser, denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist doch Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Und wisst ihr, womit dieses Erlösungswerk, dieses Rettungswerk abgeschlossen wird? Die Bibel sagt, wenn wir das erleben, dann werden wir eine geistliche Wiedergeburt erfahren. Wir werden in unserem Geist neu geboren. Wir sind komplett neu. Wir sind nicht eine verbesserte Version von der alten Dani. Nein, er macht mich komplett neu. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues mit einer neuen Denkweise, mit einer neuen DNA, der DNA des Himmels. Unser Zuhause ist nicht mehr die Erde. Unser Zuhause ist jetzt der Himmel. Amen. Obwohl wir hier stehen, wir leben im Geist im Himmel. Und der Heilige Geist zieht in uns ein, er gibt uns Zeugnis, er gibt uns Kraft. Und dann in dieser Verbindung mit Jesus, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben ja noch ein bisschen. Ich bin ja noch nicht gestorben. Jetzt bin ich hinter dem Kreuz. Seht ihr mich? Ich bin errettet. Und weil ich jetzt neu gemacht bin, brauche ich keine bösen Früchte hervorbringen. Mit der Hilfe Jesu und des Heiligen Geistes kann ich gute Früchte hervorbringen. Friede und Freude und Liebe und Gerechtigkeit. Und das Leben mit Jesus ist total spannend. Hier erlebt ihr Abenteuer mit ihm. Das ist so viel besser als da drüben. Auch wenn manche das nicht erkennen. Diese Rettung verschafft mir ein Leben, das so cool ist. Ich will es nicht mehr missen. Amen. Und ich möchte jemanden auf die Bühne holen, der was erlebt hat in der Richtung. Joachim, komm.
Als ich ein Kind war, ich war ein ruhiges Kind, zurückhaltend. Und eigentlich so ein normales Kind mit einer lieben Mutter. Sie sitzt auch da. Und so war das alles, ja, wie man es so vorstellt. Aber es kam was dazwischen und ich wurde dann über lange Zeit missbraucht und habe das, was eigentlich von Gott gedacht war für mein Leben, habe ich verloren. Und ich war einfach gefangen. Ich war sozusagen wie ein lebender Toter. So habe ich das im Nachhinein immer wieder gedacht. Und in der Situation, meine Mutter und mein Bruder wurden gläubig irgendwann. Ich war irgendwann aus dem Haus und die haben mich immer wieder eingeladen. Haben gesagt, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Und ich konnte es nicht greifen für mich. Und dann kam der Tag, an dem ich irgendwie gemerkt habe, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Und da hat mich mein Bruder nochmal eingeladen, komm zu Jesus, komm mal in den Gottesdienst. Und dann bin ich hin und begegnete Christus. Und es hieß, wer möchte diesen Retter annehmen? Und ich bin nach vorne gerannt, habe meine Hand hochgehoben, habe gesagt, ich nehme diesen Jesus an. Ich will diesen Jesus haben. Und ich habe meine Sünde, dieses Verlorensein, diesen Tod, habe ich ihm abgegeben. Ich habe gesagt, hier, nimm. Du kannst das nehmen, du kannst es tragen, ich kann es nicht. Und alles, was ich an Schuld oder an Verletzung, an Entehrung, das hat er genommen und hat mir neues Leben geschenkt. Dieses Leben in die Ewigkeit, das hat er mir geschenkt und ich wurde neu. Und heute stehe ich hier und lebe gerne. Ich lebe mit dem Herrn und er ist meine Kraft. Er ist meine Zuversicht, er ist meine Hoffnung. Und das möchte ich euch zurufen. Amen.
Amen. Wisst ihr, was ich sage? Das erscheint wie eine Theorie. Aber Joachim ist das Zeugnis dafür, dass wir es erleben dürfen. Es ist nicht nur Theorie. In dem Moment, wo ihr das aussprecht und sagt, Jesus, nimm meine Sünden, du wirst es merken, wie ein Stein abfällt von dir. Du wirst es merken, wenn Gott dich hochhebt und aus dir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung macht. Es ist keine Theorie. So viele haben es hier erlebt. Es ist das wahre Leben und Jesus ist lebendig. Amen. Es gibt eine zweite Gruppe und in der bin ich aufgewachsen und die tut sich schwer mit Rettung. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, irgendwie mein ganzes Leben schon fromm unterwegs. Ich habe das Glaubensleben erlebt, ich habe sogar Jesus in den Gottesdiensten erlebt, Wunder erlebt. Aber wisst ihr was? Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich selber eine Entscheidung treffen musste. Will ich den Glauben meiner Eltern annehmen? Und manchmal höre ich bin da so reingewachsen. Das mag sein, dass wir Errettung nicht so krass erleben wie Joachim. Aber ich will das heute verkündigen. Ich glaube, an irgendeinem Punkt in deinem Leben, auch wenn du fromm aufgewachsen bist, braucht es diese Entscheidung zu sagen, Jesus, das möchte ich auch. Und heute ist der Tag, wo ich das annehme. Vielleicht weiß ich nicht so genau, was dir nicht gefallen hat. Dann möchte ich dich trotzdem bitten, alles, was dir nicht gefällt, vergib es mir. Und im Glauben tut ihr das. Aber trotzdem bleiben manchmal diese Fragen. Ich fühle das nicht. Bin ich errettet? Dann weiß ich, ob ich errettet bin. Und das ist die zweite Frage. Und es gibt viele Menschen, die stellen sich diese Frage. Wie weiß ich, dass ich errettet bin? Und die Bibel selber gibt uns eine Antwort. Und sie sagt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und wenn du das getan hast und das bezeugen kannst, ihr Lieben, dann stellt euch doch auf das Wort Gottes. Macht es doch nicht so kompliziert. Kann mich Jesus, versteht ihr, das ist doch seine Sache. Er ist der Retter und er ist gut genug. Sein Rettungswerk ist vollkommen, egal was du angestellt hast. Und wenn du es annimmst, wirst du gerettet werden. Und du darfst dich drauf stellen. Und deswegen sage ich auch, Rettung ist kein Gefühl. Rettung ist eine Tatsache, wenn du an Jesus glaubst und ihn bekennst. Amen. Und deswegen heißt es auch nicht Heilsgefühl, sondern Heilsgewissheit. ihr Lieben. Ist das nicht so? Und das gilt auch, wenn du einen miesen Tag hast. Das gilt auch, wenn du dich total unwürdig fühlst. Als Joachim und ich geheiratet haben und auf dem Standesamt waren und dann haben wir unterschrieben und ich bin nach Hause und dachte, oh, da war gar kein Glücksgefühl. Ich konnte gar nicht jubeln. Ich habe gedacht, da fehlt was. Aber es änderte nichts an der Tatsache, dass ich heute nach zig 30 Jahren, muss erst mal überlegen, wie viele Jahre, 34 dieses Jahr, 34, irgendwann hört man auf zu zählen, 34, wir sind verheiratet, es ist rechtsgültig. Ob ich das nun in dem Moment gespürt habe oder nicht, es war eine Tatsache, Amen. Und so lasst uns nicht immer wieder umkippen und sagen, ich muss es fühlen. Nein, wir müssen nicht fühlen, wir müssen glauben, Amen. Und jetzt gibt es die dritte Gruppe, die mir am meisten, die mich am meisten bewegt hat, die dritte Gruppe auf dem Schiff, die eigentlich sehen musste, da ist die Not und bis zum Schluss an diese scheinbare Sicherheit geglaubt hat und nicht das Rettungsboot betreten hat und lieber gestorben ist. Warum? Weil sie sich sicher gefühlt haben, weil sie immer noch gesagt haben, ich brauche keine Rettung. Kennt ihr so Menschen, denen es eigentlich richtig gut geht im Leben? Die haben Sicherheit, die haben ihr Auskommen, die haben Erfolg, die haben schöne Familien, die sind gesegnet mit Talenten und Gaben und Geld und allem. Und für diese Gruppe scheint es so schwer zu sein, den Glauben anzunehmen, die rettende Hand Jesus, weil sie sagen, wofür soll ich gerettet werden? Mir geht's doch gut, oder? Kennt ihr so Menschen? Die tun sich so schwer damit, weil sie keine Notwendigkeit sehen. Und so frage ich euch die nächste Frage, braucht denn ein Mensch, der gut lebt, Rettung? Braucht ein Mensch, der gut lebt, Rettung? Und was sagt das Wort Gottes? Wir lassen das Wort Gottes widersprechen. Und da heißt es, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Ihr Lieben, der zweite Vers kommt gleich. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der es schafft, ohne Schuld zu leben, egal wie du dich anstrengst. Denn Gott macht keine Unterscheidung zwischen kleinen und großen Sünden. Nicht der, der jemand umgebracht hat, ist ein Sünder. Der, der die Ehe gebrochen hat, der fies jemand betrogen hat. Sondern du wirst schon ein Sünder, du lädst schon Schuld auf dich, wenn du denkst in deinen Gedanken, was ist das für ein blöder Hund? Wenn du streitest, oh, was habe ich gestritten mit meinen Geschwistern. Es reicht aus, um uns von Gott zu trennen. Es reicht aus. Und dann gilt das, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Und die Konsequenz, wir haben es vorhin gehört, wenn wir keine Vergebung haben für diese Dinge, die wir hier tun, fast jeden Tag gegen Gott, dann wird die Konsequenz der ewige Tod sein und nicht die Ewigkeit im Himmel. Es tut mir leid, euch das so sagen zu müssen. Und ich bin heute sehr deutlich. Ich bin heute sehr deutlich, weil ich das als Verantwortung sehe. Wenn wir an keinem Punkt in unserem Leben zurückgegangen sind zu Gott, der uns erschaffen hat, wenn wir bis zum Schluss unseres Lebens gesagt haben, ich brauche diesen Retter nicht und wir werden am Ende sterben mit dieser Schuld. Wisst ihr, was der ewige Tod bedeutet, wo wir dann hinkommen? Es ist etwas, wo nicht viele Leute gerne drüber reden. Die Menschen, die bis zum Schluss die Rettung nicht angenommen haben, werden an diesen Ort in der Ewigkeit kommen. Und es ist die Hölle. Es ist eine existente Wahrheit des Wortes Gottes. Ich möchte euch gar keine Angst machen. Aber das Wort Gottes sagt, Gott kann nicht anders. Wenn er ein gerechter Gott ist, dann muss er für diese Schuld, die du auf dich geladen hast, da gibt es eine Strafe. Und die Strafe, ihr wisst es noch, die Strafe war der ewige Tod in der Hölle. Wenn es eine gleichwertige Option wäre, bräuchten wir doch keine Rettung, oder? Und deswegen ist es so wichtig, wie wir hier im irdischen Leben hat Konsequenz auf die Ewigkeit. Ich will euch das zeigen. Das hier, und deswegen habe ich das auch so gemacht, das ist die Linie. Wenn der Tod eintritt, ihr Lieben, dann haben wir keine Wahl mehr. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Die Entscheidungen, was in der Ewigkeit passiert, geschieht vor dem Ableben, in der Zeit, auf der Erde. Hier könnt ihr noch von hier rüberspringen. Und wenn es sein muss und ihr das nicht mehr wollt, könnt ihr auch zurückspringen. Hier habt ihr noch die Möglichkeit. Aber wenn der Tod eingetreten ist, dann ist vorbei. Eure Entscheidung ist getroffen. Und dann wird sich zeigen, habt ihr die Rettung angenommen, dann kommt ihr in den Himmel. Habt ihr die Rettung ausgeschlagen, dann ist der Ort die Hölle. Es ist einfach eine Konsequenz. Und trotzdem hören wir in dem Wort Gottes, wir haben einen liebenden Gott. Und er ringt darum, er sucht jede Seele zu retten. Er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Er sagt doch nicht, na, jetzt habe ich mal wieder einen gestraft und der kommt in die Hölle. Nein, wir haben einen liebenden Gott, der doch Jesus gesandt hat. Und das ist die Motivation. Und so heißt es, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Retten, das ist die frohe Botschaft. Er will uns retten. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und es ist eine Botschaft, die ist schwarz und weiß, ihr Lieben. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt manche Menschen, die wählen aber diesen Weg, weil sie... Ich weiß es nicht. Sie wollen die Entscheidung nicht für Gott treffen. Sie sind immer um das Kreuz herum. Sie kommen in die Kirche, sie kommen in die Gottesdienste. Sie erleben vielleicht, wie ihre Krankheit geheilt ist. Aber es gibt keinen einzigen Moment in ihrem Leben, wo sie sagen, Jesus, du wirst mein Herr und Retter. Ich muss euch etwas sagen. So gut wie diese Menschen gelebt haben, wenn sie nicht auf dem Weg mit Jesus Christus sind, dann werden sie verloren sein. Und auch diese Gruppe wird am Ende hier landen. Knallhart! Aber wir müssen uns mit der Konsequenz auseinandersetzen. Und ihr Lieben, das ist nicht nur für uns, sondern wir haben so viele Menschen um uns herum, die diesen Weg gehen. Daran sollten wir doch denken, oder? Und deswegen ist es so wichtig, heute das zu predigen, weil ich glaube, dass Menschen, die hier bis zum Schluss stehen und sich sicher fühlen, vielleicht brauchen sie die Perspektive in die Ewigkeit, um die Rettung zu verstehen. Wenn ich nicht weiß, was hier in der Ewigkeit passiert, werde ich das hier nicht schätzen, oder? Ich muss doch wissen, was in der Ewigkeit passiert. Es gab eine Umfrage, ich weiß nicht, 2017, 2019 in Deutschland. Was glaubst du, was nach dem Tod sein wird? Und Bürger haben geantwortet und 30% haben gesagt, sie glauben, dass es einen Himmel gibt. Aber von diesen 30 hat nur noch die Hälfte gesagt, sie glauben, dass es eine Hölle gibt. Genau 15% der Deutschen glauben, dass es diesen Ort gibt. Stell dir vor, diesen Ort gibt es und dieses Kreuz gibt es und du glaubst es nicht und verpasst es. Zu Lebzeiten und am Ende landest du hier. Dieses Risiko würde ich niemals eingehen. Und so geht es heute um Leben und Tod. Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um ewig bei Gott sein oder ewig getrennt sein. Und ich will euch das zeigen. Die Menschen klammern sich so an das Leben hier und denken, das ist das Wichtigste, was sie haben. Und es ist fast wie Kinder, die sagen, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Ich beschäftige mich nicht mit dem Tod. Und ob es eine Hölle gibt, das muss ich mir jetzt nicht überlegen. Ihr Lieben, das ist sehr dumm. Ihr kennt dieses Beispiel, aber ich bringe es trotzdem. Wenn dieses rote Stück euer Leben hier auf Erden ist, ihr kennt das, aber es ist trotzdem schön, dann ist das in den Relationen zur Ewigkeit nichts. Es ist wie ein Hauch, ein Dampf, wenn ihr Tee kocht. Der Dampf steigt auf und so schnell wie er aufgestiegen ist, ist er schon wieder weg. Das ist dieses Leben, an das wir uns klammern. Aber die Ewigkeit, die Ewigkeit, die Ewigkeit, die Ewigkeit, die Ewigkeit, das können wir uns gar nicht denken. Die Ewigkeit ist ewig. Und sie hört niemals auf. Unsere Entscheidung im Heute und Hier hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Wollen wir dieses Risiko eingehen? und es abtun als nicht existent. Und ich möchte euch noch etwas zur Hölle sagen. Die Bibel beschreibt die Hölle als den schrecklichsten Ort. Und sie sagt, wer dorthin kommt und nie wieder dort wegkommt, denn es ist ja ewig. Es ist ein Ort von Dunkelheit. Es ist ein Ort von Heulen und Zähneklappern und von Feuerqualen. Und selbst wenn die Menschen, die hier sind, noch wechseln wollten, sie könnten nicht, denn die Entscheidung ist getroffen. Und das ist das Fatale. Das ist das Fatale, was wir Menschen ins Herz legen sollten, ihnen zurufen sollten, die noch nicht die Rettung erlebt haben. Ihr Leben, Entscheidung über Leben und Tod, das kann uns doch nicht kalt lassen, die wir hier stehen und sagen, uns geht's doch gut, ich habe Rettung erlebt. Und so möchte ich nicht, dass Menschen heute auch am Livestream sagen, ich treffe die Entscheidung für Jesus aus Angst. Das habe ich in meiner Kindheit und Jugend erlebt. Nein, seht doch, es ist ein Gott, der sich nach euch sehnt und der sein Liebstes gegeben hat für euch. Seht doch, er reicht euch die Hand aus Liebe. Und wenn ihr die Entscheidung trefft, weil ihr heute sagt, ich will mich darauf einlassen, ich will diesen Retter kennenlernen. Und wenn du sagst, ich bin so voller Zweifel, ja, dann teste ihn. Sag, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich habe so viele Zweifel, du darfst mit Zweifeln kommen. Keiner muss schon gleich mit Glauben kommen. Du darfst mit Zweifeln kommen und sagen, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann begegne mir. Amen. Und diese Ewigkeitsperspektive, denke ich, ist so wichtig auch für uns, die wir das erlebt haben. Nämlich, weil es nicht darum geht, dass es dir und mir gut geht und wir safe sind, sondern dass es darum geht, dass wir sehen, wie Menschen errettet werden, damit der Himmel bevölkert wird. Das war immer der Spruch von Reinhard Bonke. Wir wollen die Hölle plündern und wir wollen den Himmel füllen. Das ist doch das, wo ich heute sage, lasst uns doch ausstrecken und sagen, Herr, gib mir dein Retterherz, gib mir die Leidenschaft für die Verlorenen. Im Moment lässt mich das noch ein bisschen kalt, aber gib mir diese Leidenschaft. Ich will Menschen zu Christus führen. Ich möchte einen Unterschied in dieser Welt machen, oder? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hineingenommen werden in diese Botschaft. Und ich komme zum nächsten Punkt. Ist Rettung nach dem Tod möglich? Ich habe es eben schon eigentlich beantwortet. Gibt es ein zu spät? Was sagt Gott dazu? Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nach dem Sterben kommt das Gericht. Thessalonicher ist knallhart. Wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint, wird er die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Was ist also die Antwort? Nach dem Tod ist keine Rettung mehr möglich. Die Entscheidung für Jesus muss im irdischen Leben getroffen werden. Denn hier beginnt eine neue Dimension, die Dimension der Ewigkeit. Wir sind nicht mehr, hier ist die Dimension des Irdischen und hier beginnt die Dimension der Ewigkeit. Und wer die Entscheidung nicht zu Lebzeiten getroffen hat, und ich bin mir sicher, jeder Mensch kriegt mehrere Chancen, der wird diese Konsequenz tragen müssen. Und jetzt fragt ihr vielleicht, und jetzt sag mal, wenn einer im Sterbebett liegt, also wirklich sein Leben kurz vor dem Tod, würde das reichen, mit dem letzten Atemzug noch Jesus Christus als Herrn anzunehmen? Ja, es würde reichen. Amen. Die Person hat nie mit Jesus gelebt, aber das sagt das Wort Gottes nicht. Es sagt, wenn du den Herrn bekennst und glaubst, dass er der Sohn Gottes ist und auferstanden ist, dann reicht es. Und wenn du im letzten Moment mit dem letzten Atemzug hier rüberspringst, kennt ihr das? Sendung Michael Schanze, 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Plopp, plopp, das heißt Stopp. Und wo du dann stehst, entscheidest. Und wenn du mit dem letzten Atemzug, wisst ihr was? Und dann wirst du gerettet sein. Halleluja! Und jetzt habe ich das ganze Ding noch umgekippt. Ich komme auf Endspurt hier. Und was ist mit denen? Ihr merkt es, ich stelle viele Fragen. Was ist mit denen, die nie diese Botschaft gehört haben? Vielleicht gibt es noch irgendwo einen Zipfel auf dieser Erde, der nicht erreicht ist. Das wäre ja ungerecht. Wisst ihr was? Ich gebe diese Frage an Gott ab, denn Gott ist ein gerechter Gott. Und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, weil er entscheidet. Aber das Wort Gottes sagt, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Kennt ihr diesen Vers? Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und ich glaube, irgendwo in unserem Leben werden wir nach einem Gott suchen. Vorletzte Frage. Wenn ich Rettung erfahren habe und danach wieder sündige, verliere ich dann mein Heil? Kann ich die Ewigkeit wieder verlieren? Und ihr wisst es. Aus eurer eigenen Erfahrung, ich weiß es aus meiner Erfahrung, obwohl ich gerettet bin und das seit vielen Jahren, bin ich nicht immun gegen Sünde. Und eigentlich, wenn ich es genau betrachte, sündige ich jeden Tag. Wird mir das mein Heil rauben, die Verbindung mit Jesus? Ich glaube, und da bin ich zutiefst von überzeugt, dass es nicht das Heil rauben wird. Aber es macht etwas. Wenn wir sündigen, ist es immer das Gleiche. Hast noch Zeit? Wenn wir sündigen, ist es das Gleiche. Wir werden merken, da schiebt sich was zwischen Jesus und mir, denn Sünde gefällt ihm nicht. Wir werden merken, wie wir wieder böse Früchte hervorbringen, obwohl wir doch eigentlich gute Früchte hervorbringen. Und wisst ihr, wir verlieren die Freude am Heil, aber nicht das Heil. Und das sagt der Psalmist. Er sagt, lass mir wiederkehren die Freude am Heil und mit einem willigen Geiste stütze ich mich. Ihr Lieben, wir verlieren die Freude am Heil, aber nicht das Heil. Und so ist auch keine erneute Rettung notwendig, wenn du einmal wiedergeboren bist. Du kannst doch nicht dauernd wiedergeboren werden. Du bist wiedergeboren. Aber wisst ihr, was es braucht, wenn wir in Sünde fallen? Wir brauchen eine Reinigung. Nicht der ganze Körper muss gewaschen werden. Die Füße müssen gewaschen werden. Ihr kennt die Bibelstelle. Und wir gehen wieder hin und sagen, es tut mir leid. Mir ist das klar geworden. Das hat dir nicht gefallen. Bitte vergib mir. Und dann nimmt Jesus uns doch wieder an. Und so haben wir doch diesen Bibelvers. Und er steht zu seinem Bund mit uns. Er wird die Zusage des ewigen Lebens nicht rückgängig machen. Und dann gibt er uns auch diese Gewissheit, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Seine Gnade ist größer als das, was uns zum Stolpern bringt, ihr Lieben. Aber eins möchte ich sagen, in einem sündhaften Leben zu leben, sollte für Christen keine Gewohnheit sein. Es ist kein Lifestyle, den wir leben. Es ist kein Freibrief zu sündigen, denn wir müssen immer bedenken, Gott ist heilig und es missfällt ihm. Und wenn wir merken, da ist etwas, dann sollten wir immer wieder hingehen und bekennen und ihn bitten, dass er unsere Sünde vergibt. Das ist keine billige Gnade. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Und ihr wisst, der Titel hieß, Jesus ist Retter und er ist Herr. Was bedeutet das? Wenn doch Jesus unser Retter ist, warum verlangt er von uns, jetzt eine Herrschaft über uns einzunehmen? Das scheint sich so zu widersprechen. Er macht mich doch frei. Wieso ist er der Retter? Aber Jesus will nicht nur unser Retter sein, er will auch unser Herr sein. Er will nicht nur ein Anhängsel von uns sein, er will nicht nur unser Freund sein, er will nicht nur alles auf sich nehmen und dann leben wir nach unserer Fasson. Nein, er sagt, ich will dich leiten und ich will dich führen. Und so bedeutet das, eine Entscheidung für ihn zu treffen, dass wir sagen, Jesus, ich akzeptiere dich nicht nur als Retter, sondern du darfst auch der Herr in meinem Leben sein. Ich will mich dir unterordnen. Ich will im Gehorsam dir gegenüber leben, in Demut. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir, was mir gehört. Und wieso darf Jesus das? Wieso darf Jesus das? Weil es keinen Herrscher auf dieser Welt gab, der das bereit war zu tun, was Jesus getan hat. Gott selber aus seiner Liebe zu den verlorenen Menschen gab, den einzigen Sohn, den er hatte, das Liebste, was er hatte, weil er die Menschen retten wollte. Und Jesus führte es fort. Jesus war bereit, sein Leben zu geben aus Liebe. Dieses Retterherz trieb ihn dazu, alles zu geben, damit du und ich nicht verloren sind, sondern ewig leben. Und weil er bereit war, ist dieser unendlichen Liebe uns das zu geben. Wie kann unsere Antwort nicht sein? Und deswegen gebe ich dir alles. Aus freien Stücken bin ich bereit, dir alles zu geben. Und bedenkt, Jesus ist kein Herrscher, kein totalitärer Herrscher. Er ist voller Güte und Barmherzigkeit und er leitet uns so gut. Und ich habe von Andreas Herrmann aus der Move Church etwas gehört und das hat mich bewegt. Und er sagte, wenn wir am Ende unseres Lebens sagen können, I did it his way. Nicht wie Frank Sinatra, I did it my way. I did it his way. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe den Lauf vollendet bis zum letzten Moment. Ihr Lieben, das ist Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit. Ich möchte enden mit einem Zeugnis, um ihm die Ehre zu geben. Es gab einen Moment in meinem Leben, als ich Anfang 20 war. Da habe ich die Befürchtung gehabt, dass ich vom Glauben abfallen werde, dass ich den Lauf nicht vollenden werde. Und wisst ihr warum? Nicht, weil Gott den Bund nicht gehalten hat, sondern weil ich in der Gefahr stand, diesen Bund loszulassen. Ich will euch sagen, was in meinem Leben passiert ist. Ich war Anfang 20, wir waren bereits verheiratet und irgendwie kam mein Ego in dieser Zeit so raus. Mir soll's gut gehen. Ich will glücklich werden. Ich will Erfüllung in meinem Leben haben. Alles Dinge, die vor meiner Zeit mit Jesus waren. Und das übertrug sich auch auf meine Ehe. Und ich guckte mir meinen Mann an und sagte, das war nicht das, was ich mir erhofft und erwartet hatte. Er sollte anders sein. Er sollte mich glücklich machen. Und auf einmal fingen Gedanken an, völlig konträr, obwohl ich errettet war, konträr von Gottes Gedanken. Und ich guckte rum und guckte, wer würde mir denn besser gefallen? Welcher Mann würde mir denn besser gefallen? Ich bin diese Gedanken weitergegangen, obwohl der Heilige Geist sagte, hör auf, ich habe dir diesen Mann gegeben. Es ist der, den ich für dich ausgesucht hatte. Aber mein Ego war stärker und ich habe diese Früchte und diese bösen Gedanken zugelassen. Und dann habe ich mich in jemand anderen verliebt und dann habe ich mich mit ihm getroffen. Mehr war es nicht, aber es hatte gereicht, um mich von meinem Mann zu trennen. Es hatte gereicht, um mich von Jesus zu trennen. Ich bin jeden Tag mit einem schlechten Gewissen aufgewacht und jeden Tag habe ich es totgeschlagen, obwohl der Herr zu mir geredet hat. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Diese Früchte gingen weiter. Ich bin in Depression gefallen, ich bin in Angst gefallen. Es hat mir jegliche Kraft geraubt. Mein geistliches Wachstum war null, war negativ, nichts mehr. Ich habe eine Fassade im Gottesdienst aufrecht gehalten. Sollte doch keiner sehen, was in meinem Kopf, in meinem Herzen war, bis zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, Herr, wenn ich diesen Weg weitergehe, dann werde ich aus dem Bund mit dir rausfallen, weil ich die Entscheidung treffe und mich von dir entferne. Ich werde abfallen. Und als mir das bewusst war, als ich diese Ewigkeitsperspektive mir angeschaut habe, habe gedacht, wenn ich jetzt diesen Weg weitergehe und ich mich von Gott verabschiede, lande ich da. Und das war der Moment, wo ich die Rettung neu nochmal ergriffen habe und habe aber nicht als Wiedergeburt, sondern ich habe gesagt, Herr, mit all dem Mist, mit all dem Kram, den ich jetzt getan habe. Ich komme zu dir, vergib mir wieder einmal. Und ich habe erlebt, wie Gott mich wiederhergestellt hat. Und ich will dir das sagen, wenn du heute in einer Situation bist, wo du sagst, ich bin gefallen, ich mache Gott keine Ehre. Ich weiß es doch besser, aber ich gehe eigene Wege. Dann will ich dir sagen, für dich ist heute der Tag, wo du wieder Reinigung erfahren darfst. Und wisst ihr, dass ich heute hier stehe und verkündigen darf, ist nicht meine Leistung, ist es, weil er mich wiederhergestellt hat, weil er mich wieder aufgehoben hat, weil er mir wieder Würde gegeben hat und weil er sagt, du darfst mit deinen Talenten auch wieder weiter in deiner Bestimmung laufen. Amen. Und das ist mein Zeugnis. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, das trifft auf mich zu, du kennst Jesus, dann sag ich dir, dann ist heute der Tag, wo du zu ihm zurückkommen darfst mit all diesen schlechten Früchten. Geh zu ihm und bitte ihn um Vergebung und du wirst erleben, was ich erlebt habe. Tu Buße. Du kannst das alleine. Du weißt, wie das geht. Und ich möchte, dass alle, die hier sitzen, die Augen schließen. Und ich möchte hier eine einfache Frage in den Raum stellen, auch eine Frage an alle die, die im Livestream zuschauen. Gibt es hier jemand, der bisher ohne Gott gelebt hat oder der die Rettung noch nicht angenommen hat, der noch nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hat. Ihr lieben, Gott sehnt sich so nach dir. Er sucht dich, er liebt dich, er möchte, dass du nicht verloren gehst. Ergreif doch heute die rettende Hand, Jesu. Kehr um von deinem Weg ohne Gott und geh zu Gott. Die Ewigkeit darf dir gehören. Und ich möchte dich bitten, wenn das so ist, dann steh doch kurz auf. Keiner sieht es, ich sehe es nur. Und dann wollen wir zusammen ein ganz schlichtes Gebet sprechen. Jetzt ist der Tag, wo du die Hand Jesu ergreifen kannst. Jetzt ist der Moment. Warte nicht lange. Steh auf, wenn du heute Rettung erfahren willst. Hier im Raum betrifft es keinen. Da ich aber nicht weiß, ob im Online oder im Stream jemand da ist, möchte ich dieses Gebet sprechen. Und ihr dürft es mitsprechen und du am Online-Stream sprich es mit. Und ihr dürft es nachsprechen. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Ich lade dich ein, dass du mein Herr wirst. Ich lade dich ein, dass du mein Herr wirst. Heute kehre ich um zu dir. Heute kehre ich um zu dir. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Reinige mich. Ich möchte den Bund mit dir schließen. Ich möchte den Bund mit dir schließen für Zeit und Ewigkeit. Für Zeit und Ewigkeit. Danke, dass du mich gerecht gemacht hast. Danke, dass du mich gerecht gemacht hast und mir ewiges Leben schenkst. Und mir ewiges Leben schenkst. Amen. Und der letzte Aufruf, und das gilt uns. Wir werden am Samstag auf die Straße gehen. Wir werden den Menschen die frohe Botschaft erzählen. Und ich habe sie heute noch mal in Erinnerung gerufen. Um was geht es eigentlich? Aber vielleicht geht es euch so, wie es mir oft geht, dass ich sage, Herr, ich habe nicht dein Retterherz. Ich habe nicht diese Liebe, die du hast. Wer das möchte, der darf jetzt auch aufstehen und sagen, Herr, gib mir dieses Retterherz, gib mir die Leidenschaft für die Verlorenen und wir strecken uns aus gemeinsam vor dem Herrn. Gibt es hier jemand, der sagt, ich brauche mehr von dieser Retterliebe, ich brauche mehr von dieser Leidenschaft für die Verlorenen, ich brauche das. Gib mir ein Herz so wie deines, gib mir ein barmherziges Herz und lasst uns gemeinsam die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Und Herr, du siehst jeden, der hier steht. Und Herr, wir kommen vor dich, weil wir sagen, Herr, wir wollen das spüren, was du spürst. Wir wollen ein Herz für die Verlorenen haben. Herr, gib uns dieses Erbarmen. Gib uns mehr von diesem Erbarmen. Herr, gib uns Leidenschaft, uns einzusetzen, damit Verlorene dich finden. Gib uns den Mut, den wir brauchen und gib uns die Worte. Und wir glauben, dass dein Geist uns alles geben wird, was wir brauchen. Amen. Lasst uns den Herrn noch loben für sein Werk.
Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.